herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts IT Leadership Unplugged – CIOs im Gespräch mit Martin Andenmatten. Der spannende Podcast über Leadership, Strategien, Herausforderungen, Dilemmas und operative Realitäten in der IT-Welt.
Ich bin der Martin Andenmatten, seit über 25 Jahren Berater im Bereich Service Management, Informationssicherheit und IT Governance. Ich bin Verwaltungsratspräsident und Owner von der Glentwies AG und ich lade dich ein, die Perspektiven und Einsichten von IT-Führungskräften kennenzulernen. Freue dich auf inspirierende Gespräche und spannende Einblicke. Mein heutiger Gast ist der Dominik Hof. Er ist über 11 Jahre Head Corporate IT an der Fachhochschule Nordwest FHNW. Der Dominik bringt eine beeindruckende Kombination aus Praxis und akademischem Wissen mit. Er hat ein MBA von der Universität Zürich, ist diplomierter Informatikingenieur und er hat auch ein CAS in Cybersecurity und Information Risk Management absolviert. Damit vereint er technologische Expertise mit strategischem Weitblick. Und genau das, was IT Leadership heute ausmacht. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Dominik. Ganz herzlich willkommen hier beim IT Leadership Unplugged.
Hoi Martin, danke für die Einladung.
Ja, Dominik, die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ist ja eine zentrale Institution im Schweizer Bildungssektor. Kannst du uns einmal ein bisschen Einblick geben, was die FHNW besonders macht und mit was für Herausforderungen seid ihr als modernes Bildungsinstitut heute konfrontiert?
Ja, sehr gern. Also die Fachhochschule Nordwestschweiz erstreckt sich über 4 Kantone. Das wären Aargau, Solothurn, Basel-Land und Basel-Stadt. Und wir sind an allen Standorten vertreten mit rund 14'000 Studierenden. Wir bieten auch Weiterbildungen an, wenn wir etwa 4'000 Personen im System. Wir haben rund 54 Studiengänge, die wir anbieten und ein Budget von rund 500 Millionen. Da machen wir auch Forschung, das gehört zum vierfachen Leistungsauftrag. Da haben wir etwa 1'300 Forschungsprojekte pro Jahr, die man da durchführt. Die Herausforderungen, die du angesprochen hast, sind natürlich einerseits, das Geld ist immer knapp, das kennt man ja von überall grundsätzlich. Aber die Budgets sind die Challenge, oder? Die Anforderungen steigen laufend in allen Bereichen. Und wie geht man um mit dem Geld und wie priorisiert man? Dann kommt dazu, dass der generelle Wandel, der gesellschaftliche Wandel, der technologische Wandel immer neue Herausforderungen, neue Themen bringt. Und wie können wir die stemmen? Ich denke jetzt an die ganze Individualisierung im Bildungsbereich oder auch Themen wie AI, die natürlich einiges durcheinander gebracht haben. Und zu guter Letzt, denke ich, unser Kerngeschäft ist, Fachleute auszubilden. Aber auch da, auch wir suchen natürlich gute Fachleute. Und das ist heutzutage nicht so einfach.
Ja, das klingt ja recht spannend. Also die IT spielt in einer Hochschule sicher auch eine zentrale Rolle. Kannst du mal so einen Einblick geben, welche Bedeutung das die IT in der FHNW hat? Also was haben ihr da für unterschiedliche Nutzergruppen, die auf ein System angewiesen sind? Und wie entscheidend ist denn, dass die IT so einen reibungslosen Betrieb für den täglichen Schul- und Forschungsalltag kann liefern? Oder vielleicht anders gefragt, was heisst das denn, wenn jetzt so zentrale IT-Systeme einfach ausfallen?
Also wir bieten natürlich IT-Systeme und Infrastrukturen für die ganze Community. Das sind die Mitarbeitenden, das sind Dozierende, Lehrende, Forschende, alles, was darunter geht. Dann haben wir die Studierenden, die natürlich die Dienstleistung ebenfalls nutzen. Und wir haben externe Leute, die an der Hochschule unterwegs sind, den Campus und so weiter. Wir reden von rund 30'000 Personen, die Leistungen von uns IT beziehen. Und die haben unterschiedliche Vorstellungen, wie an Verfügbarkeit, an Flexibilität, auch an die Freiheit, die man in so einem IT-System muss können haben, was man alles damit machen kann. Und gleichzeitig müssen wir die Sicherheit gewährleisten. Und das ist der grosse Spagat, wo wir uns drin bewegen. Wenn man schaut, woher wir kommen eher natürlich aus dem Bereich, wo wir Infrastruktur zur Verfügung stellen. Früher hat die IT einfach sichergestellt, dass man Netzwerke hat, dass man Server-Storage-System hat, dass man einen PC hat, wo man sich einwählen kann und irgendwie noch vielleicht irgendeine E-Mail oder so. Und heute sind das vor allem die Unterstützung von den ganzen Geschäftsprozessen. Also die digitale Transformation hat dazu geführt, dass wir viel näher ans Kerngeschäft kommen. Und das sind sicher Herausforderungen.
Ja, ich bin echt beeindruckt. Also die Menge von Leuten, die da zugreifen, und die haben ja unterschiedliche Anforderungen, wie ich mir vorstellen kann. Aber eine Teite so, wenn ich es jetzt ein bisschen rauskehre, ist schon so eine Art ein Rückgrat für den reibungslosen Betrieb, eben mit diesen verschiedenen Standorten und Campussen. Was mich jetzt da so interessiert, ist eben die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Nutzern. Eben, du hast gesagt, von den Studierenden, von der Administration, von den Lehrbeauftragten, von den Studenten. Haben die da irgendwie spezielle Ansätze mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, dass man die alle kann berücksichtigen kann?
Genau, das ist eigentlich das richtige Wort. Das sind verschiedene Ansätze. Es gibt nicht irgendwie eine One-Size-Fits-All-Lösung. Wir pflegen sehr einen engen Austausch zu unseren verschiedenen Stakeholder-Gruppen, sage ich jetzt mal denen so. Wir haben beispielsweise einen BRM-Prozess, Business Relationship Management, kennt man ja aus dem ITIL bestens, wo wir beispielsweise für jede von unseren internen Hochschulen, wir haben 10 verschiedene Hochschulen, das sind 10 verschiedene Fachbereiche, haben wir eine Person, die BRM-Rolle in sich hat und dann einen engen Austausch zu verschiedenen Personen in dieser Hochschule pflegt, einen regelmäßigen Austausch, aber auch als Ansprechperson für alle Themen rund um die IT zur Verfügung gestellt. Intern, IT-intern, mit dem Gespräch wieder reflektieren und Bedürfnisse analysieren etc. Das ist zum Beispiel ein Prozess. Wir tun dann beispielsweise auch die Studierenden speziell natürlich betreuen und wir haben so eine Students-Organisation, wo man sich regelmäßig austauscht. Aber wir sind natürlich auch nahe bei den Studierenden beim Service-Desk vor Ort beispielsweise, wo man gerade sofort das Feedback kennt, was funktioniert oder was nicht, oder wo die Bedürfnisse sind, wo wir dann wieder einfließen lassen. Hier auf der strategischen Ebene haben wir ein Strategieboard aufgesetzt, wo Vertretende von allen Hochschulen Tisch sind, wo wir regelmässig uns austauschen. Was sind die Themen, die kommen, die wir priorisieren, wo wir anbögen, dass wir auch etwas nicht machen, beispielsweise. Dann haben wir ein PO-Konzept, das ist ein Product Owner-Konzept, wo wir für alle unsere IT-Produkte eine Person haben. Und speziell, wenn das natürlich Produkte sind, die sehr businessnah sind, dass die Person aus dem Business die Rolle besetzt. Und dann mit uns zusammen wirklich auch fachgerechte und korrekte Produkte können entwickeln und erzeugen, die nachher auch Bedürfnisse der entsprechenden Anwenderinnen und Anwender auch abdeckt und ihre Probleme löst oder sie unterstützt dabei. Von dem her, wir haben diverse so Ansätze, die wir hier einsetzen. Und das ist auch unbedingt notwendig, damit man es als Business wirklich versteht.
Ja, sehr spannend. Also, eben so, wenn ich es rauskehre, ihr versucht euch da die Rolle vom Nutzer, dass die Produktowner und die verschiedenen Parteien da ihren Anteil euch wahrnehmen. Was ist denn so der konkrete Beitrag, den man dann von der IT erwartet? Weil letztendlich hat die Hochschule ihre Ziele und was erwartet man denn von der IT, dass die Ziele erfolgreich umgesetzt werden?
Also, in erster Linie eine hohe Verfügbarkeit für das System. Das ist sicher das Wichtigste. Ein System, das nicht funktioniert, nützt niemandem etwas. Wir erwarten hohe Qualität von diesem System und von diesen Umgebungen. Und wenn man sich vorstellt, wir sind schlussendlich auch eine Firma mit 500 Millionen Umsatz. Wir haben da Verantwortung, sei es jetzt im Finanzbereich, im HR-Bereich, mit rund 3'500 internen Mitarbeitenden. Das muss funktionieren, da haben wir natürlich einen wichtigen Auftrag. Auf der anderen Seite haben wir die Individualität, Forschungsfreiheit, Sachen können ausprobieren, Sachen können einsetzen. Und da haben wir halt manchmal einfach auch einen Spagat, dass die Leute das machen wollen, was sie wollen, was sie brauchen, für sich können, zu entfalten an einer Hochschule. Und das ist sicher die grosse Herausforderung, dass wir eigentlich all diesen verschiedenen Zielen gerecht werden
können. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und du hast es euch ein bisschen erklärt, so eine moderne Hochschule ist mittlerweile ein recht komplexes Ökosystem, aber dann mit Lehre, Forschung, Verwaltung. Und da kann ja die IT nicht einfach so isoliert irgendwie funktionieren. Du hast ja von diesen Strategieboards gesagt und darum, das interessiert mich so ein bisschen, wie sieht so der Strategieprozess in der FHN wie uns? Also wie gelingt es euch, dass die IT und Hochschulleitung gemeinsam so einem Ziel von der digitalen Infrastruktur gerecht werden können? Was mich vor allem interessiert, vielleicht, wie die Strategiedefinierung geht. Ist das jetzt so innerhalb von der IT-Organisation, die auf Basis von vorhandenen definierte Hochschulstrategien abläuft? Oder ist das gemeinsam so mit der Schulleitung und der IT als gemeinsames Team, wo man dann die IT-Strategie ableitet?
Eigentlich hat es vor allem zwei Treiber. Das eine ist die Strategie von der FHNW, wohin wollen wir gehen, wo längerfristig ist, wo klar ist, wo drinnen hervorkommt, zum Beispiel, dass man Digitalisierung ist ein strategisches Thema, Nachhaltigkeit ist ein strategisches Thema. Und auf der anderen Seite haben wir die lokalen Strategien. sei es jetzt eine Cloud-Strategie, wo einfach die Cloud-Technologie sich weiterentwickelt, eine AI-Strategie, wo man einfach technologisch herausgefordert ist und wir wollen wissen, wie wir mit dem umgehen. Das heisst, wir haben echt so Treiber von zwei Seiten. Das ist jetzt so wirklich klassische Business-Strategie, aber auch die lokale mit Technologiestrategien, aber auch Produktestrategien. Und wichtig ist, dass wir das irgendwie können so harmonisieren, dass das eben auch zusammen verhebt und funktioniert. Und für das nutzen wir das Lean Portfolio Management, wo wir genau das sicherstellen, dass wir einerseits die Top-Down-Strategie, aber auch die lokalen Strategien in unsere Umsetzung einfließen lassen.
Und du hast jetzt Cloud und künstliche Intelligenz genannt als Beispiel. Sind das so jetzt die zentralen IT-Initiativen, die ihr habt in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Oder sind da noch andere Themen, die euch werden beschäftigen?
Wenn ich so an unsere Top-Down-Strategie-Themen denke, dann ist es vor allem im Moment Business-Prozess-Harmonisierung und Digitalisierung von diesen ganzen Geschäftsprozessen. So, dass es für die End-User eigentlich so ein End-to-End-Erlebnis gibt, kann man sagen. Also wenn ich jetzt an die Studierenden denke, dass die auf einer mobile-kompatiblen Umgebung ihr Studium können planen, können steuern, können verstehen, wo sie stehen, können Informationen abholen, ohne dass sie Medienbrüche haben oder dass das Handy nicht richtig funktioniert. Das heisst, dass dort eigentlich so die digitale Transformation weg von den einzelnen Systemen und noch PDF-Lösungen etc. hat und eine durchgängige Lösung funktioniert. Das ist sicher eins der treibenden Themen. Ein weiteres Thema, das auch strategisch ist, ist mehr die ganze Individualisierung im Studium. Durchlässigkeit, fachübergreifende Studium etc. Da kommt man natürlich historisch eher aus einem anderen Umfeld raus, dass wir das sicherstellen können, dass unsere IT-Systeme das zulassen. Daneben haben wir so die klassischen technologischen Treiber, oder, wo ich vorhin gesagt habe, AI, Cloud etc. Und das andere ist dann natürlich die Effizienz im System, dass wir da effizient sind, dass wir die Kosten im Griff haben. Das ist auch heute eine grosse Herausforderung. Das Business braucht laufend neue Tools, möchte die einsetzen. Das heisst, es sind zusätzliche Lizenzkosten. Sie brauchen neue Applikationen, das kostet. Und dass wir gleichzeitig bei eigentlich quasi mehr oder weniger ähnlichen, gleich hohen Budgets, wo wir haben, dass wir jetzt nicht ein riesen Kostenwachstum budgetiert, dass wir die Systeme betreiben können. Das ist auch natürlich eine Herausforderung, wo man permanent dran sein muss, dass man auch abstellt, was man nicht zwingend braucht.
Was noch in diesem Zusammenhang mich immer so ein bisschen interessiert, ist, in vielen Unternehmen bleibt der IT irgendwie so im Hintergrund. Das muss alles irgendwie, solange es funktioniert, dann nimmt man sie ja nicht richtig wahr. Du hast ja gesagt, hohe Verfügbarkeit, Stabilität ist A und O. Richtig wahrnimmt man sie dann erst, wenn mal etwas nicht mehr klappt. Habt ihr da eine Möglichkeit oder habt ihr da eine Methodik herausgefunden, wie ihr da nicht nur im Stillen könnt wirken könnt, sondern dass ihr da euch als wesentlicher, zentraler Erfolgsfaktor wahrgenommen werdet?
Ich habe das vorher auch erwähnt, das Lean Portfolio Management, das haben wir noch nicht so lange eingeführt bei uns. Und das ist sicher etwas, was uns hilft, Transparenz zu schaffen. Wo man auch sieht, wo haben wir wertgenerierende Projekte und Aktivitäten, die wir erzeugen. Wo man aber auch sagen kann, was priorisiert man, was als Business ist dort am Tisch, oder? Wo man die Sachen bewusst entscheidet, wo bringt es uns als Organisation insgesamt weiter und wo ist es vielleicht einfach nett, dass man es macht, aber eigentlich wirklich der Wertbeitrag ist nicht so gross. Das zu messen ist eine grosse Herausforderung, muss ich auch sagen, oder dass man am Schluss kann sagen, das hat jetzt so und so viel gebracht, das wissen wir. Wie wir das eigentlich auch machen, ist in dem, dass man versucht, verschiedene Rollen und verschiedene Sichten an den Tisch zu bringen und die unterschiedlichen Perspektiven reinbringen in dieser Diskussion, was generiert jetzt am meisten Wert. Und das machen wir eigentlich auch auf verschiedenen so ein bisschen Flight-Levels. Das heisst, im Grösseren, die grössere Initiative, dass man das auf dieser Ebene diskutiert, bis aber auch ab, was nehmen wir in die nächste Quartalsplanung rein. Dass man sich dort immer überlegt, was ist der Wertbeitrag.
Aber es ist ja irgendwie so eine Herausforderung, dass man da nicht nur so als Auftragsempfängerrolle wahrnimmt, sondern dass man wirklich eine aktiv gestaltende Position kann einnehmen. Ist das Lean Portfolio so das Instrument, das das Transparenz macht?
Also ich könnte das eigentlich sehr empfehlen. Eben, wie gesagt, wir haben das noch nicht so lange eingeführt. Wir haben gestartet eigentlich bottom-up. Wir haben angefangen mit den Quartalsplanungen, mit den PBIs, auf Team-Ebene, dass man die super priorisiert und dass wir wirklich jeden Quartal eine neue Planung gemacht haben, wo wir auch mit dem Ziel haben, dass wir im Quartal das, was wir planen, auch abschliessen können. Und bevor wir quasi mit der neuen Aufgabe im neuen Quartal starten, stellen wir sicher, dass zuerst die alten PBIs abgeschlossen sind. Das hat uns höhere, wie soll ich sagen, Verbindlichkeit gebracht. Und man hat ein bisschen weniger parallel arbeiten, weil man nicht laufend 30 verschiedene Projekte am Laufen hat. Das hat sicher geholfen. Dann hat es Transparenz gebracht, was man eigentlich wirklich macht. Das war auch für das Business interessant gewesen. Und jetzt mit dem Lean Portfolio, wo wir eigentlich wirklich auch den strategischen Aspekt reinbringen, schaffen wir nochmal einmal ganz klar höhere Transparenz auch dem Business gegenüber. Was jetzt eigentlich wie wichtig ist. Und vor allem zeigt man auch, was wir nicht machen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wenn das Business weiss, dass das einfach nicht kommt und dass wir etwas nicht umsetzen können, dass sie das wissen. Und wenn sie dann auch den Gesamtprozess verstehen, wie die Priorisierung entstanden ist, dann können sie es auch besser akzeptieren.
Du hast ja ganz am Anfang erwähnt, aber Kostendruck ist ja eine Herausforderung, die da drin steckt. Vielleicht ist das auch im Zusammenhang jetzt mit der Transparenz, wo ihr das klingt, aber es ist halt schon so, die Forschenden insbesondere und die Lernenden, die da kommen, die Studenten, die wollen ja mit den neuen Themen, mit den neuen Technologien können arbeiten. Und auf der anderen Seite eben, das ist ja ein bisschen Konkurrenz dazu, dass man da in Budgetrestriktionen konfrontiert ist. Habt ihr da einen Weg gefunden, wie ihr da mit dem Spannungsfeld jetzt umgeht?
Das ist definitiv so. Oder? Man hat ja auch eher die Tendenz, dass man im Tagesgeschäft untergeht und die Innovation irgendwie kommt immer zu kurz. Das ist, ich glaube, das kennen alle. Wichtig ist, dass man dafür Räume schafft, dass man sich die kann schaffen, dass man vor allem auch die Leute am richtigen Ort einsetzt, die Innovation treiben, die auch die Fähigkeit haben, die die Dynamik haben, dass die nicht mit dem Tagesgeschäft ausgelastet sind, sondern dass die den Freiraum bekommen. Und ich glaube, es ist wirklich nicht jeder Person gleich gegeben, ich sage jetzt Innovation zu treiben, aber die Leute, die das Talent haben, die muss man entsprechend fördern. Ich glaube, das ist so etwas Zentrales. Und dann wichtig ist, ich habe es vorhin in der Quartalsplanung so erwähnt, oder? Wichtig ist, Sachen fertig machen, bevor man Neues startet. Dann kann man auch immer wieder Innovationen reinnehmen in den Plan hinein und ist nicht immer mit dem quasi alten beschäftigt und findet dann gleich nie Zeit. Vielleicht noch etwas, oder rechtzeitig abbrechen oder abstellen, das ist auch noch etwas, wo man manchmal fast vergisst.
Ja, und man kann mal etwas als fertig erstelltes mal im Business übergeben, das ist sicher immer ein wichtiger Moment. Ja, das bringt mich jetzt gerade so auf einen anderen Gedanken. Eben, wir haben ein bisschen Strategie diskutiert, wie das bei euch dann so funktioniert. Aber so Strategie entwickeln, das ist mal sehr hinten. Und dann nachher den Weg, den in die operative Realität abzubringen, das ist ja oft mit Hindernissen verbunden. Agilität, du hast ja ein bisschen davon geredet, hilft sicher da, ein bisschen Tempo aufzunehmen und voranzutreiben. Aber irgendwo stößt man dann, weil das Ganze müsste dann irgendwann schon mal in eine produktive Umgebung kommen, steht man dann an der operativen Realität. Es ist ein Prozess da, starrere Strukturen vielleicht. Vielleicht hat man technische Abhängigkeiten, die dann so ein Vorgehen könnte ausbremsen. Wie geht ihr mit dem Widerspruch aus, aber Agilität so ein bisschen auf der einen Seite und die notwendige Stabilität im operativen Betrieb zu gefährden?
Wir haben unsere Organisation recht so nach den agilen Prinzipien gestaltet. Das heisst, wir haben autonome Teams mit Zuständigkeiten und die eigentlich auch so eine Art DevOps-Prinzip fahren. Das heisst, das Team selber hat in sich sehr hohe Eigenverantwortung. Sie müssen sicherstellen, dass der Betrieb funktioniert. Und gleichzeitig sind sie aber auch verantwortlich, dass weiterentwickelt wird. Und durch das haben sie schon bei der Entwicklung einen hohen Anreiz, dass es dann auch funktioniert am Schluss. Weil der Betrieb eben der hat am Schluss Vorrang in dem Moment. Und Teams haben aber auch eine hohe Eigenverantwortung, wenn es darum geht, wir entscheiden jetzt, was hat wie Priorität. Sie haben ihr eigenes Budget. Sie können den Prozess innerhalb des Teams auch sehr stark selbst bestimmen. Und durch das wird das eigentlich wie so dort gelöst, wo die höchste Kompetenz zu diesem Thema gehört. Es ist nicht irgendwie, dass das von außen gesteuert wird, sondern das Team selber muss das auch in dem Sinne nicht mehr durchlösen. Oder? Und denke, mit dem Weg schafft man das irgendwie, den Spagat zwischen Flexibilität und Stabilität.
Das ist noch interessant, eben die Betriebsleute, die Entwicklungsleute, wie man so kann sagen, der DevOps-Gedanke, das haben sie in der Organisation können umsetzen in dem Fall.
Genau, also das ist eigentlich das Team an und für sich, das so besetzt ist, dass das Team im Stand ist, den Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig auch die Weiterentwicklung. Es braucht entsprechende Skills in einem Team, aber es gibt dann nicht irgendeine Abhängigkeit voneinander, du brauchst wenige Abhängigkeiten und so können sie auch die Verantwortung übernehmen für das ganze Produkt.
Es gibt ja noch eine andere Herausforderung, das ist ja unser Spezialthema von dir, Informationssicherheit, Datenschutz und zunehmende regulatorische Anforderungen. Hochschüler, die arbeiten, wenn ich mir vorstelle, aber sehr viel mit sensiblen Forschungsdaten oder geheime Forschungsdaten, Studierenden und Personaldaten. Und dann sind wir noch ziemlich stark vernetzt, wir müssen ziemlich offen sein. Das sind ja dann auch noch Anforderungen, die jetzt dann zusätzlich hinzukommen. Wie können wir da das gewährleisten, eben über die verschiedenen DevOps-Teams, wenn ich das so kann bezeichnen?
Also wir haben IT-Security oder Cyber-Security, wie auch immer. Dahinter liegt die Hoheit, quasi die Verantwortung innerhalb von der Corporate IT im Auftrag von unserem Sicherheitsverantwortlichen FNW. Und dort haben wir auch Weisungsbefugnis, dass wir gegenüber den Hochschulen auch mal ein System abstellen oder Vorgaben machen, wie es jetzt ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man überhaupt die Verantwortung tragen will. Und macht man sich nicht immer nur beliebt oder, bei diesen Entscheidungen. Das kann man sich auch bedenken. Und trotzdem sind sie nötig. Und meistens finden wir irgendeinen Kompromiss oder eine Speziallösung. Oder wenn sie irgendwie ein spezielles Forschungslabor bauen und entwickeln und sie brauchen spezielle Software und zum Teil haben sie auch ältere Systeme, die dort noch laufen, wo man sagt, ja, die müssen wir eigentlich, die sind eigentlich nicht mehr supported. Security Patch gibt es vielleicht keine mehr, aber trotzdem brauchen sie die noch für die Experimente, die sie da drauf machen. Dann muss man mit ihnen halt eine individuelle Lösung finden, so dass es den Ansprüchen der Sicherheit genügt und gleichzeitig, dass ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Und da findet man meistens eine Lösung. Oder? Und wenn es keine gibt, dann braucht es einen Entscheid, wenn man sich nicht einig ist, und dann ist es halt so. Oder? Und das gehört auch mal dazu. Oder? Man kann sich nicht immer nur beliebt machen.
Ich kenne das aus verschiedenen anderen Organisationen neu. Aber die IT-Landschaft ist ja heute sehr spezialisiert und oft sehr komplex. Und es ist kaum mehr eine Organisation, die alle Bereiche vollständig intern kann abdecken kann. Also viele Unternehmen, ich kann mir das vorstellen, es ist ja bei euch in der Hochschule so, die setzen zunehmend eben auf Unterstützung von irgendwelchen externen Partnern oder Cloud-Lösungen oder um den ganzen IT-Betrieb effizient zu gestalten, um eben die Agilität und Flexibilität zu gewinnen. Kannst du uns sagen, wie stark also ein IT-Service-Betrieb heute von externen Partnern unterstützt wird? Und in welchen Bereichen setzen die gezielt auf Sourcing?
Also ich würde jetzt mal sagen, unsere externen Provider haben eine sehr grosse Bedeutung. Wir tun, denke ich, wenn wir eine bestimmte Komponente, ein Produktsystem, was auch immer, ausschreiben, ja, wir sind öffentlich-rechtlich, das heisst, wir unterstellen im Beschaffungsrecht, dann tun wir das eigentlich mit einem Partner machen. Das heisst, wir schreiben normalerweise irgendeinen Produktehersteller, eine Dienstleistung und dann immer noch gleichzeitig mit einem Partner zusammen. Nehmen wir zum Beispiel ein Netzwerk, dann schreiben wir das Netzwerk auf, wir suchen einen lokalen Partner plus halt irgendeinen Gerätehersteller. Und der Provider unterstützt es bei der Beschaffung, aber auch im Support mit entsprechender Expertise. Und so machen wir eigentlich das für alle grossen Themen, sei es jetzt zum Beispiel das SAP, eben Netzwerk, habe ich gesagt, Server Storage, Softwareentwicklung etc., wo wir jeweils entsprechende Beratungen haben, wo wir dann gerade auch längerfristig vor allem mit diesen Partnern zusammenarbeiten, irgendwo zwischen 4 bis 7 Jahren, bis dann noch eine neue Ausschreibung kommt. Und das ist für uns sehr zentral.
Habt ihr da gewisse Kriterien, die ihr sagt, das machen wir definitiv intern und gewisse Sachen geben wir jetzt extern?
Also Kriterien ist vielleicht, kann ich nicht sagen, was wir sicher versuchen, ist, dass die Hoheit grundsätzlich bei uns ist. Das heisst, dass man es nicht abhängig macht, dass wir grundsätzlich im Stand sind, das System selber zu betreuen, in einem ordentlichen Betrieb. Aber dass wir irgendjemanden haben, beispielsweise im Sinne von einem Third-Level-Support, wenn wir einen Case haben, der reinkommt, den wir nicht kennen, wo wir nicht weiter wissen, dass wir immer irgendjemanden zur Hand haben, der uns unterstützt. Dass wir etwas ganz weggeben und die komplette Hoheit abgeben, das versuchen wir zu vermeiden.
Hast du so eine Hausnummer, wie viele Provider, dass ihr denn da mittlerweile als Partner eingebunden habt? Eine der Herausforderungen, die ich verschiedenen Orten feststelle, ist, dass man dann eben so viele Provider eben hat und die müssen ja irgendwie mit den bestehenden Prozessen zusammenarbeiten, die müssen ja mit den Teams können zusammenarbeiten und zum Teil aber auch mit anderen Providern zusammenarbeiten. Wie grösser das die Zahl ist, desto herausfordernder ist das, dass man da die Kontrolle behalten kann.
Also er hat jetzt gesagt, dass wir ein Dutzend relevante Partner haben. Also wir, natürlich haben wir auch kleinere, aber ich würde jetzt gesagt, sagen, ein Dutzend, die wirklich wichtig sind, die aber auch natürlich also einen gewissen Umsatz auch generieren bei uns. Und ich glaube, das können wir gerade so handeln.
Der Erfolg von der IT-Organisation hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben es ja gehört, Strategie, Technologie, Prozesse und eben neue Partner. aber vor allem eben auch von den Menschen, die da dahinter stecken. Und ohne die engagierten Teams, die da die Innovation vorantreiben, die den Service Stabilität sicherstellen, ist die IT oft nicht wirklich als hilfreiche Funktion angesehen. Was sind aus deiner Sicht so die kritischen Erfolgsfaktoren für eine IT-Organisation, damit sie eben nicht nur als Auftragsempfänger funktioniert, sondern eben sie auch als Partner wahrgenommen wird?
Also ich glaube einfach ganz generell, die Beziehung, die man pflegt zum Business, ist sehr zentral. Und das kann man nicht nur dann machen, wenn man jetzt gerade zufällig ein Bedürfnis oder ein Projekt hat, sondern das muss man eigentlich das ganze Jahr machen. Das heisst Beziehungspflege, Netzwerk pflegen, die richtigen Leute am richtigen Ort haben, so dass man nachher auch eine Basis hat für all die Projekte und Vorhaben und eine Vertrauenssituation geschaffen hat gegenüber dem Business, aber auch gegenüber der eigenen Organisation, ist ganz wichtig. Da hat man mal die Voraussetzungen geschafft, dass man zusammenarbeiten kann, erfolgreich. Wenn du jetzt sagst, was ist denn vielleicht jetzt, was sind so Erfolgsfaktoren oder was ist wichtig innerhalb von der IT-Organisation, hat die einfach auch gesagt, dass man in der Organisation innen, in der Organisationseinheit, bei den Leuten aber sehr eine hohe Entscheidungskompetenz auch gibt. Das setzt das höchste Vertrauen voraus. Setzt voraus, dass man eine hohe Transparenz schafft und dort entsprechend Freiraum hat, auch, um können agieren und Verantwortung übernehmen. Dann aber auch also einfach die klassischen agilen Prinzipien halt auch vorlebt und so eigentlich einerseits intern das lebt und andererseits auch so mit den Partnern umgeht, also mit dem Business.
Und ich kann mir vorstellen, du hast ja gesagt, eben Beziehung zum Business pflegen, das heisst, da kommt auch eine Art Feedback zurück, wo dann ein Stück weit die Wertschätzung vielleicht unterstreicht, wo man dann hat, wenn man die nicht hätte, die Kommunikation, dann weiss man so gar nicht richtig, ob das ankommt.
Genau, es ist ja für beide Seiten auch ein schönes Zusammenarbeiten, sage ich nicht mehr durch. Oder? Wenn die Basis gelegt ist, dann kommt man auch ein ehrliches Feedback über sowohl das Gute wie auch vielleicht das, was man nicht so gerne hört, aber was halt gleich wichtig ist, dass man weiterkommt, wenn etwas eben nicht gut ist.
Das bringt mich so auf das Thema so von der Zukunft von so IT-Organisationen. Wenn eins sicher ist, ist es ja einmal der Wandel. Und die IT, die kennt das, ist ja in den letzten Jahren ist es noch besonders rasant gesehen, was sich geändert hat. Wie siehst du so die zukünftige Rolle von der IT-Organisation im Bildungswesen? Wird es die noch in der heutigen Form irgendwie noch so brauchen? Oder was für Veränderungen siehst du kommen und wie stellen die allenfalls darauf ein?
Ich glaube, die Entwicklung die findet schon richtig Vollgas statt im Moment. Das heisst, unsere Infrastruktur ist wichtig und bleibt wichtig, aber das ist nicht dort, wo die grosse Veränderung stattfindet. Sondern das ist heute Commodity mehr und es geht viel mehr darum, dass man den Business in Zukunft unterstützt, oder bei der ganzen Prozessdigitalisierung, bei den neuen Tools, bei neuen Lösungen, bei neuen Herausforderungen, was das Business betrifft, dass man sich auch beraten kann, ermöglichen von Innovationen, all die Geschichten. Und für das muss man das Business noch besser verstehen, muss noch näher dran sein, weil es geht immer näher als Kerngeschäft einer Hochschule oder was dann auch immer das Geschäft ist, das man betreibt. Bei uns, was wir beispielsweise jetzt auch machen, ist, wir gründen gerade eine neue Abteilung in den zentralen Services, wo wir auch als IT angehängt sind. Und diese neue Abteilung verantwortet eigentlich Geschäftsprozesse, die wir digitalisieren wollen. Unsere Organisation besteht aus 10 verschiedenen Hochschulen mit 10 verschiedenen Fachgebieten. Also Fachgebiete an einer Hochschule, bei uns heisst es zum Beispiel pädagogische Hochschule, eine Life Science, eine Architektur, auch Geomatik, aber auch Musik, Wirtschaft, Technik etc. Also das ist so sehr umfangreich. Und die einzelnen Hochschulen haben eine recht hohe Autonomie, auch wie sie natürlich ihre Hochschule betreiben, innerhalb von dieser FNW. Und entsprechend unterschiedliche Prozesse haben sie auch gelebt. Oder? Und um die können gut auch verantworten und abbilden, möchten wir dort stärker das Ganze zentral unterstützen. Und die zentrale Abteilung verantwortet die Prozesse, die wir dann als IT dann auch digitalisieren, dass die optimal unterstützt werden. Also ich denke, das ist im Moment eine Stossrichtung, die uns die nächsten paar Jahre ganz klar stärker begleitet.
Ja, da wird es euch bestimmt nicht langweilig.
Das definitiv nicht, genau.
Zum Abschluss, Dominik, habe ich noch eine Frage, die viele IT-Führungskräfte immer interessiert. wenn du auf deine Erfahrung von den über 11 Jahren, glaube ich, jetzt so als CIO von der FANW zurückschaust, gibt es ein bestimmtes Erfolgsrezept oder wertvolle Erkenntnis, wo du könntest mit anderen CIOs teilen? Welche Strategieansätze haben sich in der Praxis bewährt, um da die Kluft zwischen Vision, Strategie und operative Realität zu überbrücken und dann eben eine IT-Organisation eben so nachhaltig, wie wir es jetzt sind, erfolgreich aufzustellen?
Ja, jetzt kommt der ultimative Tipp. Da gibt es natürlich nicht, das ist klar. Aber ich glaube mal, grundsätzlich in so einer schnell lebenden Zeit und wo immer so viel kommt, ist auch Geduld haben. Ist etwas wichtig, ist eine wichtige Tugend. Und einfach auch mal können aushalten, dass man vielleicht nicht alles gerade immer und jederzeit kann, sondern das Ganze beobachten, zulassen, was wirklich wichtig ist. Vertrauen aufbauen, authentisch sein, das sind so, denke ich, auch ein bisschen plakativ, aber ich glaube, das sind ganz wichtige Eigenschaften, dass man als IT kann auch im Business gegenüber ein guter Partner sein. Und was Gefahr manchmal birgt, ist, dass man so als Verhinderer wahrgenommen wird. Das heisst, das geht nicht und das dürfen wir nicht und da haben wir schon etwas und die müssen das nehmen. Oder? Und dass das nicht passiert, ist wichtig, dass man ihre Bedürfnisse echt versteht und dann für genau das Problem versucht, zusammen eine Lösung zu finden. Und dann haben sie auch das Vertrauen, dass man ihnen zulässt und dass sie kommen mit ihren Problemen, das ist wichtig. Und dass man dann auch zusammen an einem Tisch eine Lösung findet. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Dann hat man eine Basis, dass wir ja, zusammen wirklich weiterkommen.
Also da sind eine Strüsse von Tipps, die sicher sehr wertvoll sind. Also Dominik, ganz herzlichen Dank für das inspirierende und aufschlussreiche Gespräch. Also dein Einblick in die Strategie und die besonderen Herausforderungen, die das Hochschulwesen hat, das war wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. Es war vor allem spannend zu hören, wie ihr da die Balance schafft da mit der strategischen Weiterentwicklung und operativen Stabilität. Und eben die Erfahrungen, die du da hast, noch mitgegeben hast. Ich weiss es sehr, sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen mit uns jetzt teilen. Und dir und deinem Team wünsche ich jetzt weiterhin viel Erfolg und spannende Zukunftsperspektiven. Danke vielmals.
Danke dir, Martin.
Das ist ein spannender Einblick in die IT-Welt der Fachhochschule Nordwestschweiz, FANW, gewesen. Eine Institution mit beeindruckenden Zahlen. Über 14'000 Studierende in 4 Kantonen. 54 Studiengänge und mehr als 1'300 Forschungsprojekte. Doch mit dieser Größe kommen natürlich auch die Herausforderungen. Neben dem stetigen Budgetdruck muss sich die IT kontinuierlich an gesellschaftliche und technologische Veränderungen anpassen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dafür ist die enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern. Um das zu meistern, setzt die FANW auf das Business Relationship Management mit jeweils einem BRM für jede von diesen 10 Hochschulen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Fachbereiche verstanden und adressiert werden. Ein aktueller Schwerpunkt liegt bei der Optimierung der End-to-End-Erlebnisse in den Geschäftsprozessen. Nur ein Beispiel. Studierende sollen in der mobilen Umgebung nahtlos auf alle relevanten Informationen zugreifen können und das ohne Medienbericht müssen zu bearbeiten. Also nicht nur irgendwie ein PDF müssen öffnen, für etwas zu lesen. Und wenn es einen Rat für IT-Führungskraft gibt, es gibt gemäss Dominik nicht der einen ultimativen Tipp, aber einige Prinzipien, die den Unterschied machen. Geduld haben, einmal schwierige Phasen können aushalten, genau zuhören, was wirklich wichtig ist, Vertrauen im Team aufbauen, und vor allem authentisch bleiben. Denn nur so kann die IT ein echter Partner für das Business sein. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode der Podcast-Serie IT Leadership Unplugged. CIOs im Gespräch mit Martin Andenmatten. Ich hoffe, dass du das eine oder andere Thema mitnehmen konntest. Und natürlich würden wir uns freuen über ein Feedback oder Anregungen rund um den Podcast per Mail an martin@andenmatten.com. Die Podcast-Serie geht weiter. Einfach auf den entsprechenden Plattformen abonnieren Dann verpasst du sicher keine weitere Folge. Und wenn dir die Serie gefällt, hinterlass uns doch ein Like. Konzeption und Produktion des Podcasts wurden realisiert durch das Tonstudio Tongarage in Bar. Stay tuned.